Servus Deutschrap, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von
Deutschrap Plus, dem Nummer 1 Podcast rund um Rap und Releases. Und ja, wer nicht unter einem Stein wohnt, der wird wahrscheinlich den Hype und den Buzz um die Haftbefehl-Doku Babo mitbekommen haben. Weil wirklich irgendwie ganz Deutschland von TikTok bis LinkedIn spricht gerade über nichts anderes. Und wir wollen uns heute mal ein bisschen die Zeit nehmen, gemeinsam das erlebte Revue passieren zu lassen. Wir wollen uns anschauen, was waren so die einschneidendsten Momente der Doku? Zum Beispiel, wie überlebt man 25 Jahre Kokainkonsum und kann man sich überhaupt von sowas wieder erholen? Aber wir setzen es ganz auch so ein bisschen in Perspektive. So ganz Deutschland erlebt gerade einen extrem starken Anstieg an Kokainkonsum. Das ist kein Einzelfall. Das ist wirklich so ein Trend, was man da in der Doku gesehen hat. Aber man kann auf jeden Fall festhalten, diese Doku ging wirklich unter die Haut. Die Geschichte von dem Vater, dass man Xatar wieder gesehen hat. Haftbefehls Kampf mit der Sucht natürlich und auch was das mit der Familie macht, war einfach sehr bewegend. Aber natürlich haben wir auch Anmerkungen und Kritik. Wer oder was fehlt in der Doku? Irgendwie Wegbegleiter, die nicht dabei waren, zum Beispiel Chelo und Abdi oder die ganzen Schlagzeilen, die wir in den vergangenen Monaten und Jahren gelesen haben, von diesem Autocrashen in Baklava-Laden bis Fremdgeh-Vorwürfe, die wir gesehen haben, die aber in der Doku jetzt gar nicht behandelt wurden. Und am Ende natürlich auch die große Frage, ist das jetzt ein Happy End oder wie Hafti das selbst so ein bisschen geframed hatte, so eine Art Biografie, falls er mal nicht mehr ist? Ihr merkt schon, es wird intensiv, also schnallt euch an, nach nur einem Spot geht's nämlich direkt los.
Werbung.
Lennart, weißt du eigentlich, was bei einem Parfum der Unterschied zwischen Haltbarkeit und Sillage ist?
Also Haltbarkeit kann ich mir noch herleiten, also weil da geht's wahrscheinlich darum, wie lange so ein Duft an einem hält, ne? Aber bei Sillage will ich jetzt nicht mit gefährlichem Halbwissen um mich schmeißen, deswegen sag mir mal, was das bedeutet.
Genau, also Haltbarkeit vollkommen richtig so, das ist ja immer dieses Ding, du hast irgendwie einen neuen Duft gefunden, der dir richtig gut gefällt, dann trägst du ihn auf, aber irgendwie nach 30 Minuten riechst du nichts mehr und das ist natürlich nervig, deswegen Haltbarkeit, da muss man immer drauf achten. Sillage ist quasi, wie intensiv der Duft riecht und wie intensiv auch für andere wahrnehmbar ist. Also Düfte mit einer hohen Sillage, das ist, wenn jemand so an dir vorbeiläuft, du drehst dich nochmal um und 3 Sekunden später riechst du immer noch diesen Duft, weil er so in der Luft noch schwebt. Und für mich persönlich sind die drei so die Kriterien, nach denen ich immer entscheide, ob ich einen Duft kaufe oder nicht. Also der Duft an sich, dann die Haltbarkeit und die Sillage. Wenn das stimmt, ist top. Und alle diese drei Sachen hängen auch noch mit der sogenannten Duftpyramide zusammen. Also jeder Duft hat ja Noten, die stärker riechen, kurz nach dem Auftragen, dann aber verfliegen und andere Noten, die dann sehr lange bleiben. Deshalb verändern sich Düfte halt auch auf der Haut oder man kennt es ja auch manchmal, dass man im Laden sprüht einen Duft auf, geht raus und kurze Zeit später riecht er irgendwie komplett anders so. Und zum Beispiel bei Rick's London, der Bestseller-Duft Skepta, da ist es so, dass so die Kopfnote, das, was man zuerst riecht, ist Safran, Veilchenblätter und Kardamom. Danach kommt die Herznote, das ist Iris und Jasmin. Und die Basisnote, das, was man die ganze Zeit riecht, ist Leder, Ambroxan und Vetiver. Deswegen ist dieser Duft auch so ein Lederduft, so ein heller Lederduft, der einfach intensiv ist. Und der Grund, warum ich diesen Spot heute mitgenommen habe, also zu Haltbarkeit und Sillage, ist, weil das wirklich zwei der Charakteristiken sind, die die Rick's London-Düfte ausmachen. Die riechen unfassbar lange und unfassbar stark und das Ganze einfach, sie sind Eau de Parfum, 100 Milliliter für 49,95 Euro, das ist komplett insane. Checkt die Düfte mal ab, den Link findet ihr wie immer in den Shownotes und jetzt ganz viel Spaß mit der neuen Folge.
Werbung Ende.
Yes, schön, dass ihr alle eingeschaltet habt. Mein Name ist Lennart, ich bin hier mit Sherwin. Herzlich willkommen zu unserem Deutschrap-Podcast. Und ja, heute sprechen wir über die Haftbefehl-Doku Babo, die Haftbefehl-Story, das ist ja der Name. Letzten Dienstag am 28. Oktober rausgekommen, wurde ja so circa einen Monat davor angekündigt. Und wir hatten dann auch schon uns in der Podcast-Folge, die vor ein paar Wochen rausgekommen ist, so gefragt, ey, worum geht's, welche Fragen werden geklärt und all das werden wir jetzt heute behandeln. Und natürlich werden wir jetzt nicht irgendwie eins zu eins die ganze Doku wiedergeben, aber falls ihr die Doku noch nicht geschaut habt, dann solltet ihr das Ganze natürlich auch so ein bisschen mit Vorsicht betrachten, ob ihr euch da wirklich zu sehr spoilern lassen wollt. Aber ich glaube, es macht auch Spaß, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Also auch ich wurde davor schon viel gespoilert an der einen oder anderen Stelle und konnte mir dann die Doku trotzdem noch voller Spannung anschauen. Und ja, in der letzten Woche ist super, super viel passiert. Also Haftbefehl-Doku gefühlt Gesprächsthema Nummer 1. du hast schon gesagt im Intro, ne, auf Social Media überall, aber ich habe auch das Gefühl, wenn man ins echte Leben geht, ja, dass ich da auch die ganze Zeit von Leuten angesprochen werde, die eigentlich nichts mit Deutschrap am Hut haben und die aber trotzdem diese Doku halt geschaut haben, weil es einfach alle gerade bewegt. Platz 1 in Deutschland bei Netflix, in der Schweiz, in Österreich. Ich habe auch irgendwo gelesen, dass auch in anderen Ländern international das ganze Ding schon sehr erfolgreich sein soll. Und man sieht das auch, wenn man jetzt zum Beispiel auf Spotify geht, in die Top 50 Charts, dass da einige Jahre alte Haftbefehl-Lieder dort wieder in den Top 20, Top 25 platziert sind, also ganz weit oben mit dabei. Das heißt, das Ganze hatte auch wirklich eine Auswirkung, dass sich Leute auch noch mal mehr mit Haftbefehl beschäftigt haben, die die Lieder vielleicht auch noch gar nicht kannten und an der einen oder anderen Stelle halt ein Lied gehört haben, wo sie dachten, ey, was ist das denn für ein geiler Beat oder ich will mich mehr mit diesem Künstler beschäftigen, weil bisher kannte ich halt nur 069 oder Chabos Wissen oder Rücken an die Wand. Also es hat schon eine sehr krasse gesellschaftliche Bedeutung, diese Doku, und deswegen eben auch der Grund, warum wir da heute drüber sprechen wollen. Bevor ich dich jetzt gleich frage, Sherwin, was so dein erster Eindruck war, als du die Doku geschaut hast, weil wir haben uns ja auch privat noch gar nicht darüber unterhalten, das heißt, ich bin sehr gespannt, so noch ein paar Hard Facts, sag ich mal, ne? Also die Doku geht so circa 1,5 Stunden lang, dann wurde das Ganze von Elias Mbarek produziert, was im Vorfeld sehr viel für Aufsehen gesorgt hat. Wie ich jetzt rausgefunden habe, wenn man jetzt so Produzent ist und so, da ist man halt sehr viel am Drumherum beteiligt, aber Elias Mbarek wohnt zum Beispiel in New York und hat vieles aus der Ferne gesteuert, ne, oder hatte so die Idee und den Plan, ne, die haben sich auch zusammengesetzt. Haftbefehl hatte eigentlich eine ganz andere Idee, was er machen wollte. Er wollte eigentlich eher so einen Spielfilm machen und mit Elias Mbarek ist dann die Idee gereift, dann einen Dokufilm draus zu machen und diese ganzen Drehbücher, die bisher existiert haben, über den Haufen zu werfen. Auf jeden Fall Elias Mbarek eher derjenige, der das Ganze aus der Ferne gesteuert hat, und wer wirklich hautnah dran war, waren dann die beiden Regisseure Juan Moreno und Sinan Savage. Und der Zeitraum, in dem gedreht wurde, ist Anfang 2022 bis Ende 2024. Also da ist der Doku-Zeitraum, wo dann auch Konzepte entstanden sind und man die Doku natürlich auch immer wieder über den Haufen werfen musste. Und ja, wer die Doku geschaut hat, und es sind wirklich viele Gäste mit dabei, Haftbefehls Frau Nina hat natürlich viel Redeanteile, Capo, dann auch Leute von Universal, also von Haftbefehls Label, dann Haftbefehls Hausproduzent Basazian, der über ihn spricht, und viele Rap-Kollegen auch. Zum Beispiel, was eben auch besonders tragisch war, eben Khatar, der ja dieses Jahr verstorben ist, und aber noch ganz viel andere. Also ich kann mich gerade an Jan Delay, Peter Fox, Sufjan und viele, viele mehr erinnern, die dann teilweise auch nur kurze Redeanteile hatten. Aber so viel jetzt mal so zur Einführung in das Thema. Und jetzt bin ich sehr gespannt darauf, was du mir sagst, Sherwin. Wie hast du die Doku geschaut und was war so dein erster Eindruck, was war so dein Empfinden?
Ich muss sagen, ich habe sie erst ein paar Tage nach dem Release geschaut und deswegen fand ich es auch spannend, dass du es gerade nochmal angesprochen hast, wie krass die Doku so im echten Leben ankommt, weil ich glaube, ich noch nie bei irgendeinem Thema, was wir hier im Podcast behandelt hatten, von so vielen Leuten angeschrieben wurde, von mir, hast du schon gesehen, ey krass, hast du schon die Doku gesehen und, ja. Und irgendwie wurde es immer, also ne, ich wollte sie sehen, ich kam nur nicht dazu zeitlich und dann hatte ich sie mir endlich angeschaut. Und auch was du gerade gesagt hast, so die erste Sache, die mir echt so krass hängen geblieben ist, ist, als man Khatar gesehen hat, da ist mir nochmal so richtig aufgefallen, wie krass man einen Menschen auch vermissen kann, ohne ihn persönlich gekannt zu haben. Also das ist mir irgendwie die Tage später noch hängen geblieben. Mhm. Ich muss sagen, ich hatte von diesem ganzen Koks-Thema und so natürlich schon durch die Freunde, durch Social Media und so weiter irgendwie vorab erfahren. Dementsprechend wusste ich ungefähr, was mich erwartet, wenn ich die Doku angucke. War natürlich geschockt, aber mich hatte noch, also von diesem, was meine krassesten Impressions waren, dieses ganze Thema rund um den Vater übel heftig mitgenommen, auch wo Hafti irgendwie erzählt, dass er dann so am nächsten Tag in die Schule gegangen ist, weil er gar nicht wusste, wie er mit sich umgehen soll, und man merkt einfach, wie teilweise auch falsch da eben so Schicksalsschläge verarbeitet wurden, also das hatte, und dann wurde der Rest irgendwie so ein bisschen klarer. Und ein Gedanke, der mir aber immer wieder so in den Kopf gekommen ist, der sich auch so auf unseren Podcast bezieht. Wir haben ja im Vorfeld, auch lange bevor überhaupt bekannt war, dass eine Doku kommt, immer mal wieder darüber gesprochen, okay, was macht Hafti eigentlich, wo ist der denn die ganze Zeit? Und dann kamen so Ankündigungen und dann waren wir schon so, oh, hoffentlich wird es jetzt nicht so eine weichgespülte Netflix-Doku und hoffentlich ist es irgendwie, keine Ahnung, Hafti sagt die ganze Zeit sowas wie, ja, es muss halt echt sein, es darf nicht irgendwie verschönt werden, sondern es muss einfach so real sein. Und wir hatten schon so ein bisschen so die Befürchtung, ha, es ist so ein Promo-Gelaber und am Ende ist es doch so eine weichgespülte Netflix-Doku. Und da muss ich sagen, war ich dann wirklich so krass. Also hätte ich ehrlich nicht damit gerechnet, dass vor allem dann unter so der Produktion Elias Mbarek und so dann so, oh, ich weiß gar nicht, es war einerseits so heftig, andererseits aber auch wirklich, fand ich, als Doku selber so gut aufgezogen mit diesen verschiedenen Geschichtssträngen, diese verschiedenen Zeiten, dass man dann auch zum Beispiel den Vater erst später gesehen hat und irgendwie, also hört sich so ein bisschen so juristisch an, aber ich war echt entertained von der ersten bis zur letzten Sekunde. Das war einfach eine krasse Doku.
Absolut. Also wirklich, was du so sagst, so, ne, die Spannung war da, es war nichts, was man irgendwie pausieren konnte.
Ja.
So, wir werden jetzt heute, glaube ich, häufiger das machen, so aus Versehen fast, oder, ne, dass wir so die Dokus der Deutschrapper auch mal hier und da ein bisschen vergleichen. Aber weil es jetzt so, ne, das passiert so aus dem Affekt. Natürlich kann man nicht die eine Biografie mit der anderen vergleichen, aber wenn ich jetzt zurückdenke, gerade an Jizzes Doku, da weiß ich noch, da habe ich den ersten Teil an einem Tag geschaut und dann, da habe ich irgendwann Pause gemacht und habe mir dann die anderen 40 Minuten nochmal 5 Tage später angeschaut. Und das war bei Haftbefehl gar nicht möglich. Ich war jetzt am Wochenende in Hamburg einen Kumpel besuchen und ich habe natürlich mitbekommen, auch auf TikTok, so diese Trendvideos, so im Sinne von so ich vor der Haftbefehl-Doku und ich nach der Haftbefehl-Doku. Deswegen war ich eigentlich schon so krass vorgewarnt, wie heftig die ist. Und trotzdem sind wir irgendwie auf die dumme Idee gekommen, am Freitagabend das Ding zu schauen. Und da war ja Halloween und wir wollten eigentlich noch rausgehen danach. Das war so der Plan, aber wir mussten noch auf eine andere Person warten. Und da haben wir gedacht, komm, 1,5 Stunden, lass jetzt die Doku schauen. Und ey, das war so ein Stimmungskiller einfach dafür. So, also wir haben danach richtig lange gebraucht, um irgendwie uns ablenken zu können und rauszugehen. Weil das wirklich, man sitzt da mit aufgerissenen Augen und denkt so, boah, wie heftig ist das? Ich hatte auch wirklich so einen, wie so ein Schmerz, also so ein, was sich so in der Brust zuzieht, nachdem man so die ganze Zeit mit so krassen Szenen konfrontiert wird und es lässt einen einfach nur so geschockt zurück.
Ja, es ist wirklich, also eigentlich genau so, wie Haftbefehl es im Vorfeld angekündigt hatte. Das Krasse an dieser Doku ist, dass jemand auf diesem Level, der es nicht bräuchte, monetär gesehen oder sonst was, so offen mit diesem Thema umgeht. Ich glaube, sowas gab es irgendwie davor noch nie oder zumindest im Deutschrap-Bereich nicht. Man ist schon so eingestellt, dass man denkt, okay, da kommt jetzt irgendwas, was so ein bisschen promomäßig ist. Entweder ist es krasser gemacht, als es war oder weniger oder was weiß ich. Aber dass es so ehrlich ist, so real, dass man dieses Leiden mitbekommt, dass man diesen Konsum mitbekommt, dass man versteht, was es mit einer Familie macht. Und ich weiß nicht, das war so krass zu sehen, weil man normalerweise, wenn man so Drogen-Dokus sieht, dann sind es vielleicht mal so Weißberichte oder so. Das hat einen anderen, man geht das Ganze aus einem anderen Blickwinkel an. Aber wenn man so sieht, Haftbefehl mit diesem Erfolg, mit dieser Familie, mit diesem Bekanntheitsgrad, mit allem, wie offen der über dieses Thema spricht, dass seine ganze Familie, seine beiden Brüder, alle sich dazu äußern, wie die damit umgegangen sind und so. Ey, das war irgendwie so das Krasse, dass man so sieht, ey, Geld ist halt nicht alles, sondern was für ein, ja, was für eine Macht so eine Droge über einen haben kann. Also, ja, das nimmt einen echt mit.
Also das war auch das, was so bei mir so hängen geblieben ist und auch dieses so, ey, zum Glück nicht wieder so ein weichgespültes Ding, was irgendwie nur dazu dient, eine Person geschönt darzustellen. Und trotzdem hatte ich dann, ich musste das aber auch erstmal sacken lassen, weil bei mir war dann sehr viel dieses Gefühl im Vordergrund. Und dann habe ich mir die letzten Tage aber auch noch so Gedanken gemacht und dann fallen einem natürlich so Sachen auf, was fehlt noch und so weiter. Aber darüber sprechen wir dann später noch genauer. Aber vielleicht, um auch alle mal abzuholen, wie ist denn diese Doku überhaupt aufgebaut? Also das Ding ist ja, dass die Macher selbst am Anfang gar nicht wussten, wie wird die Doku im Verlauf der Jahre, beziehungsweise die haben sich ein Konzept überlegt, was die dann über den Haufen werfen mussten, weil plötzlich ganz viele Dinge einfach passiert sind, die das halt verändert haben Und der eigentliche Fokus oder die eigentliche Gliederung dieser Doku wäre ganz anders gewesen. Man hätte wahrscheinlich viel mehr erzählt, was ist Haftbefehl für einen Musiker, was hatte der so für Karriere, wie ist seine Karriere verlaufen. Das ist ja kaum irgendwie Thema gewesen, sondern am Ende ging es halt extrem viel um den gesamten Konsum. Und glaube ich, ausschlaggebend, dass sich auch alles so gewendet und gedreht hat, war halt, nachdem man hat gesagt, Anfang 2022, ey, wir fangen jetzt an mit den Dreharbeiten. Und Mitte 2022 ist dann diese ganze Sache am Mannheimer Hafen passiert, wo Haftbefehl das erste Mal in der Öffentlichkeit überhaupt so einen Aussetzer hatte. Und wo er eben da umgekippt ist, den Auftritt nach 2 Minuten abbrechen musste, weil er sich gar nicht mehr koordinieren kann und sich alle gewundert haben, ey, was geht eigentlich ab, was ist los mit Haftbefehl? Und ab da ging's immer weiter bergab und das hat die Öffentlichkeit dann erst lange nicht mitbekommen, aber irgendwann halt immer mehr. Und jetzt hat man ja auch noch dieses Problem, dass... Also ne, das ist so der Startpunkt, das heißt, es werden immer wieder einzelne Szenen eingeblendet, die halt wichtig sind, wo live mitgefilmt wurde, wo man sieht, wie es Haftbefehl gerade nicht gut geht und wie es ihm schlecht geht. Es gibt relativ wenige Szenen aus dem Studio, das sagen die Macher auch selbst, dass die Glück hatten, dass sie am Anfang überhaupt eine Szene aus dem Studio gefilmt haben, weil es danach einfach nicht mehr dazu kam, weil der Fokus wo ganz anders lag. Und dann gibt es halt immer wieder die Interview-Einschnitte von den ganzen Personen und von Haftbefehl selbst, mit dem ganz am Anfang ein großes Interview geführt wurde, 4 Stunden lang, und wo dann eben am Ende nochmal ein Interview geführt wurde, wo sein Gesicht halt ganz anders plötzlich aussieht, weil die Nase nicht mehr da ist. Und was halt noch wichtig ist, ist das, was du schon erwähnt hast, diese ganzen Einspieler, diese filmischen nachgestellten Szenen, die eben die Thematik mit dem Vater aufgreifen, weil diese Serie, dieser Doku-Film, der heißt ja auch Babo und das eben nicht nur, weil das so ein Haftbefehlwort ist, sondern weil das eigentlich so ein bisschen der Erzählstrang von dieser gesamten Doku, von dem gesamten Doku-Film ist, ne? Also das so Babo, es geht um Haftbefehls Vater und es geht auch darum, was hat Haftbefehl für eine Auswirkung auf die Menschen drumherum und wie übernimmt er auch das Traumata und ja, welche Probleme hat er selbst und man kann auch irgendwie so erkennen, dass es irgendwie so Züge annimmt, so wie sein Vater auch gelebt hat, so dieses Rockstar-Leben einfach.
Ja, genau. Und man kriegt natürlich dann auch noch so diesen absoluten Tiefpunkt mit, dass Haftbefehl irgendwie im Koma lag und wie sein Bruder ihn dann am Ende in eine Klinik einschleust in der Türkei, indem er heimlich Haftbefehl ein Papier unterschiebt, das er unterzeichnet, was dann eine Vollmacht ist, sodass er wirklich auch veranlassen kann, dass das Haftbefehl nicht rauskommt aus dieser Klinik, bis er quasi, ja, in Anführungszeichen, irgendwie behandelt wurde, geheilt wurde, was weiß ich. Und ja, das ist so ein bisschen die Storyline der Doku. Aber ich finde, also was ich mir auch die ganze Zeit gedacht habe, so, du hast es eben schon angesprochen, eigentlich ist das Thema erst aufgeplatzt, als er da am Hafen in Mannheim so umgekippt ist. Und dann war ja auch die ganze Zeit, dass man danach, es ging ja die ganze Zeit auf Social Media diese Gerüchte oder diese Bilder rum mit so, ja, Fake-Haftbefehl, ist es ein Haftbefehl-Double, was ist mit seiner Nase los und so. Das war ja schon auch so, ist immer mal wieder so ein bisschen hochgekocht und so. Oder dass man auch so einzelne Videos gesehen hat, wie er dann mit diesem Ballon irgendwo war und dieses Lachgas konsumiert hat. Aber abgesehen davon habe ich mich so oft gefragt, ey, wie konnte das so lange geheim bleiben, also so ein kranker Kokainkonsum, wenn du ein Artist dieser Größe bist, der mit Producern, mit Filmemachern, mit Festivals, mit allen möglichen Leuten zusammenarbeitet. Es gab so eine Sekunde in dieser Doku, so eine Sequenz, wo man ganz kurz gesehen hat, wie viel Koks der auf so einem Tisch liegen hatte für den eigenen Konsum. Und ich habe dann gesehen, dass auch diese Sekunde nochmal, die hat irgendjemand nochmal gepostet gehabt, ich glaube auf Insta oder auf TikTok oder sowas, wo man das nochmal so genauer sehen konnte einfach. Ey, das war so crazy, das ist so, was andere Rapper irgendwie als so Stilmittel in einem Musikvideo verwenden, um so auf Ticker zu machen. Das hat er da so liegen, um das wegzumachen. Und das Ganze dann eben seit er 13 ist, also 25 Jahre lang, wie schafft man das, das geheim zu halten? Ich hab's nicht gecheckt.
Und auch alleine, ne? Also dieses so, was du gerade angesprochen hast, war die Szene im Hotel, wo er danach mit seinen Dämonen spricht und die Kamera da lässt, ne? Und das sind ja Szenen, das ist nicht eine Hotelsession oder so, sondern das ist wirklich für ihn selbst in diesem Moment. Und so ist er ja auch, so ist er ja auch ins Koma geraten. Das war dann, glaube ich, ein anderer Abend, ne, wo er irgendwie ja beschrieben hat, wie heftig das ist, so, ne, also ein Gramm rechts, 20 Minuten später ein Gramm links. Also das sind ja Mengen, also das ist ja wirklich unfassbar.
Ey, also Real Talk, ich habe mich auch so gefragt, einfach so, also mir war nicht bewusst, dass ein Mensch sowas überleben kann. Also ich wusste nicht, was man da so normalerweise konsumiert, aber dass man so viel zu sich nehmen kann und nicht schon früher irgendwie im Koma war oder so, das hat mich krass überrascht. Oder was ich mich auch gefragt habe, ey, so Rapper kommen doch irgendwie übel oft mal in so eine Polizeikontrolle. Keine Ahnung, die fahren alle dicke Karren und sowas, sind immer irgendwie mit Entourage, was weiß ich was. So, der wird doch überall, wo der war, was beigehabt haben, dass der auch nie in so eine Polizeikontrolle und dann nochmal und dann Knast oder irgendwie sowas gekommen ist. Weißt du, das habe ich mich auch so gefragt.
Also ich glaube, dass Haftbefehl zum einen Glück hat, dass er, oder was heißt Glück, ne? So viele beschreiben Haftbefehls Charakter ja als sauber und als richtig liebenswerter Mensch auch und halt einer, der sich um andere sorgt auch und einfach ein lustiger Zeitgenosse ist. Und Haftbefehl hat nicht so viele Feinde, glaube ich, in dem Sinn. So, ne? Obwohl der so viel konsumiert, hat der nie irgendwie andere Leute so abgefuckt. Also, ne, jetzt ich so familiär und so, natürlich auf jeden Fall. Aber ich glaube, das ist trotzdem nicht der letzte Assi, wenn er drauf ist, sondern der ist vielleicht dann ein Egoist und kümmert sich irgendwie, denkt halt dann nur noch an sich selbst, weil er nur noch high sein will und macht sich keine Gedanken, was seine Taten oder sein Konsum für Auswirkungen hat für die Menschen, die er liebt. Aber ich glaube, ein Haftbefehl, der hat sich nicht irgendwie mit vielen Leuten verscherzt, sodass diese Gefahr auch nicht war, dass so in den letzten Jahren irgendwie Leute viel über den reden im Internet und irgendwas probieren auszuplaudern, so wie das bei anderen Rappern teilweise ja ist, wenn du irgendwie mit der halben Szene Beef hast. So. Ja. Und auf der anderen Seite muss man ja sagen, du hast ja schon die einzelnen Sachen angesprochen. Ich glaube, so irgendwie hat es halt jeder dann doch mitbekommen. Ich kann mich auch an Fotos erinnern, wie er da die Nase, das war wahrscheinlich so diese OP-Zeiten, wo der so, das sah aus, als hätte der so Taschentücher da drin stecken und die war so übel groß und irgendwie sind dann doch immer wieder Bilder und alles davon ja aufgetaucht. Mhm. Oder ich habe auch ein Video gesehen, glaube ich, von einer, die hat irgendwann, das kann man natürlich nicht verifizieren, aber die hat so auf TikTok sowas jetzt so Bilder gepostet, dass sie den irgendwie vor einem Jahr oder so getroffen hat und dann so meinte, ey, Haftbefehl, was mit deiner Nase passiert? Und er meinte so zu ihr auch so, ja, das ist vom Koks gewesen. Und ich habe so viele Geschichten gelesen auch, krass, wie Leute meinen so, ey, die haben mal Haftbefehl irgendwo getroffen nachts und der hat den irgendwie dann so 50 Euro in die Hand gedrückt oder so. Und sowas kennt man ja auch übel oft, ne, dass Haftbefehl Leuten bei einem Konzert Geld in die Hand drückt und so weiter. Das heißt, so trotz diesem ganzen Konsum wirkt er nach außen halt noch als ein netter Mensch so und nicht als ein komplett abgefuckter Mensch.
Aber das ist auch echt so krass mit der Nase, wenn man sich das mal so wirklich vorstellt. Also klar, das ist jetzt irgendwie so das Thema überhaupt, ja, dass irgendwie die Nase so abfällt, weil, weiß ich nicht, die Nasenscheidewand, die nicht mehr in der ursprünglichen Form halten kann. Aber das verdeutlicht ja auch nochmal so krass, wie heftig diese Sucht gewesen sein muss. Also überleg dir mal, deine Nase ist in einem Zustand, dass sie nicht mehr sich selbst halten kann, überleg dir mal, wie angegriffen die von innen sein muss, wie blutig und weiß ich nicht was und sowas. Der zeigt ja auch sau oft, wie er da Nasenbluten hat und so weiter. Und dass du dann trotzdem noch ein Gramm links, ein Gramm rechts, also so weiter da reinjagst. Ey.
Bei manchen Stellen hat man das ja auch gesehen, bei Auftritten, ne? Also es wurde ja sehr häufig, was sehr häufig eine Rolle gespielt hat, dieses ganze Haftbefehl ist eigentlich komplett am Arsch und muss noch einen Auftritt spielen. Und es ist die ganze Zeit nicht klar, sagen wir ab oder gehen wir hin, wie machen wir es? Ärzte empfehlen eigentlich auf gar keinen Fall spielen. Haftbefehl will trotzdem spielen. Und da hat man ja auch heftige Szenen einfach. Einmal ist es auch richtig gut getroffen, weil so die Kamera so ist, dass man Haftbefehl sieht, der wieder kurz hinter so eine Wand gegangen ist, wo aber auf der Wand leuchtet so dieses so Haftbefehl, Show und so, ne? Also so auf der Bühne. Man sieht so, die eine Hälfte sieht man so die Bühne und die andere Hälfte sieht man so Haftbefehl dahinter, wie der so einen Hustenanfall bekommt, wie man so sieht, wie unter der Nase so Blut ist und so. Also das ist schon richtig, richtig brutal. Was mich ein bisschen, ich sag jetzt schon einen Kritikpunkt vorweg, einfach um da ein bisschen Klarheit auch reinzubringen, was mich ein bisschen gestört hat, ist, dass so Aber ich bin auch jemand, der sehr darauf abfährt, immer zu wissen, wann was passiert ist, damit ich mir so Sachen besser vorstellen kann, so, und das irgendwie so besser nachempfinden kann. Weißt du, also man weiß so, wann dieser Drehzeitraum war, man weiß so, wann Mannheim war, aber die haben so nie irgendwie so die Daten dazu geschrieben, und das kennt man ja voll oft bei Dokus eigentlich, um das so besser, also um auch bei der Storyline besser zu bleiben, gerade weil das ja immer mal wieder hin und her switcht, was so den Zeitstrang angeht. Und das wurde irgendwie nie gemacht. Ich denke halt mal auch bewusst, damit nicht im Nachhinein so ganz easy immer so Videos noch rausgesucht werden können von dem und dem Auftritt. Aber um es vielleicht auch mal so für alle ein bisschen, so ein paar markante Stellen nochmal so klar zu machen, wann das ungefähr war und um welche Zeit wir uns drehen. Also zum Beispiel, was ja gezeigt wurde, war diese Geburtstagsshow, ne? Also da, wo es auch so wirklich, man hat Haftbefehl bei sich zu Hause im Haus noch gesehen, und da waren wirklich 15, 20 Leute da und alle waren so, ey, kriegen wir das jetzt hin? Haftbefehl lag wirklich, also der war komplett am Ende, wie der da auf der Couch, glaube ich, lag. Und man konnte sich nicht vorstellen, wie schafft dieser Mann es jetzt, so seine Texte auf der Bühne zu rappen. Ja. Und das Ganze war im Dezember 2023. Und dann war zum Beispiel im Ende Januar 2024 war dieser heftige Autounfall, der jetzt gar nicht in der Doku thematisiert wurde. Und ich glaube, diese ganze Hotelszene mit den Dämonen müsste dann sowas wie im Februar 2024 sein. Das war in einem Hotel in Augsburg, und da hat er einen Auftritt gehabt in der Nähe von Augsburg. Also ich glaube, das könnte da so hinhauen. Also ich glaube, diese ganz schlimme Phase einfach war so dieses so Ende 23 überlaufend in 2024, wo dann halt auch dann dieser Knall kam mit so im Koma liegen und wiederbelebt werden müssen wegen dieser Sache, wo er sich irgendwie ein Kram in jedes Nasenloch alle 20 Minuten reingeknallt hat.
Ja, es ist spannend, was du sagst, und auch, dass du so diesen einen Zeitraum jetzt noch so gefunden hast, weil was ich mich halt auch gefragt habe, ich habe so im Intro ein bisschen gesagt, mit so, ist das Ende der Doku, wo man ihn dann im Urlaub sieht, und ne, also Kapoor, sein Bruder, hatte ihn dann eben in so eine Entzugsklinik gesteckt, und dann es wirkte ein bisschen, als ob man ein bittersweet Happy End zeigen möchte, so, also ne, es war natürlich kein Happy End hundertprozentig, dem Mann, ne, aber so. Und was ich mich dann auch gefragt habe, ist so, ey, wie geht's ihm denn jetzt? Weil zum Beispiel auf der Premiere selber hat er ja so eine Sturmmaske auf, also dass man nur seine Augen gesehen hat, sprich natürlich die Frage, okay, dieses Nasenthema ist natürlich die ganze Zeit populär, ja, so, wie sieht seine Nase jetzt aus, aber vor allem halt auch so, wie geht's ihm, ist er jetzt wirklich clean, ist er vielleicht rückfällig geworden, ist er, also so, diese Frage steht ja immer noch so voll im Raum, man weiß es nicht genau.
Ey, 100 Pro, was ja auch so eine Sache war, jetzt war er auf der Premiere, und da wurde er von Nico Backspin ja so gefragt, so, ey, was ist das jetzt für dich gerade für ein Moment, dass du hier bist? Anscheinend haben auch so wieder Regisseure und alle, Elias Mbarek und so, auch Angst, dass er gar nicht zur Premiere kommt. So, also weißt du, das ist auch schon irgendwie so klar. Haftbefehl ist anscheinend auch schon seit eh und je unzuverlässig, aber trotzdem mit diesem alarmierenden, was ging jetzt so in, was hat man in der Doku gesehen, hat man dann halt auch so direkt so diese Befürchtung, so, ey, was ist, wenn der halt gerade immer noch genau dieses Ding hat, dass der halt andauernd irgendwie Hotel-Sessions hat und deswegen drauf ist und nicht seine Termine deshalb einhalten kann. Aber auf jeden Fall hat Nico Backspin ihn gefragt und hat so gefragt, ey, was bedeutet das jetzt für dich, hier zu sein? Und Haftbefehl hat darauf geantwortet wie, ey, ich habe dieses Jahr, also die letzten zwei Jahre ist einfach super viel passiert. Ich habe dieses Jahr einen meiner besten Freunde verloren, Rata, und ich lag zweimal im Koma. Und das ist, finde ich, so voll die krasse Information, weil was man ja im Dokufilm gesehen hat, ist, dass er einmal im Koma lag, weil er ins Krankenhaus eingeliefert wurde, wiederbelebt wurde. Das war voll der Schlüsselmoment, weil danach Kapoor es halt geschafft hat, ihn in die Klinik zu stecken. Und das war irgendwann im Jahr 2024. Jetzt ist ja dieses Jahr im Juni oder so, haben wir im Podcast drüber berichtet, dass Animus einfach plötzlich das Gerücht in die Welt gestellt hat, dass Haftbefehl im Koma liegen soll. Er hat sogar von mehreren Monaten oder so geredet, und das war gerade anscheinend aktuell. Danach hat er gesagt, das stimmt nicht, und so, er hatte da eine Falschinformation und hat das zurückgezogen. Jetzt mit dieser neuen Information, die Haftbefehl selbst sagt, dass er zweimal im Koma lag und es wurde nur einmal während dem Doku-Zeitraum thematisiert, stellt sich schon die Frage, ob es nicht dann sein kann, dass dieses Jahr 2025, als die Dreharbeiten längst abgeschlossen waren, dass er dieses Jahr dann ein zweites Mal im Koma lag.
Stimmt. Ach, krass. Das ist ja so ein bisschen diese Tragödie von der Story. Es fällt mir einfach so sehr schwer vorzustellen, dass sagen wir es so, dass diese Droge jemanden wie Haftbefehl mit all dem, was er erlebt hat, diese tragischen Sachen mit seinem Vater, den er irgendwie einmal gerade vorm Suizid bewahren konnte und ihn dann aber wieder auffindet, was, also das kann ein Mensch nicht richtig verarbeiten, glaube ich. Das ist einfach zu viel, ja. Und wenn du dich dann auch noch in so einem Umfeld wie Haftbefehl befindest, du bist so Frankfurt, Offenbach, Street, was weiß ich, nur mit so kriminellen Leuten umgeben und so, und du findest halt irgendwie Trost in einer Droge wie Kokain. Ey, es fällt mir so schwer, mir vorzustellen, dass jemand wie Haftbefehl das schafft. Wir haben auch so häufig schon im Podcast darüber gesprochen, wie schwer es auch einfach für Artists ist. Da kommt mir auch wieder diese Aussage von Ratar hoch, der halt einfach sagt, ey, das ist Showbiz. Du musst die ganze Zeit funktionieren und lächeln. Es gibt keinen anderen Beruf oder so, wo es so wichtig ist, dass du auf Knopfdruck da bist, laut bist, Party machst, einfach entertaining bist und sowas. Und da greifen halt leider manchmal Leute so zu Drogen. Und deswegen, also das irgendwie, ja, wenn man mir jetzt sagen würde, ja, stimmt, der ist jetzt echt nochmal rückfällig geworden und lag dieses Jahr nochmal im Koma, dann würde ich sagen, ey, shit, Mann. Aber es würde mich jetzt nicht komplett überraschen.
Der wurde ja auch die ganze Zeit gebucht. Also, ne, das ist ja so eine Sache, klar, wenn dann so alles ansteht und dann ist ein Haftbefehl ist drauf und er will da natürlich nicht absagen und so, dann ist es auch schwierig, einen Haftbefehl davon abzuhalten. Aber dieses ganze, ey, Musikindustrie, Showbusiness und so, der hat ja trotzdem diese ganzen, der wird ja von Leuten gebucht, weil die Leute Geld mit ihm verdienen wollen, in einer Zeit, wo er halt auch schon eh am Arsch ist. Und auf der anderen Seite muss man halt sagen, ey, letztendlich Musiker sein ist halt auch nur ein Beruf, so wie jeder andere Beruf auch. Und man muss halt, man hat auch die Selbstverantwortung für sich selbst, dass man halt bei seinem Beruf abliefert. Und da hängen ja auch andere Menschen mit dran. So. Und so, das kann man ja auch so sehen. Aber es ist halt super, super kritisch. Also, weil das, so, da wird ja auch vieles, glaube ich, einfach so, bei vielen habe ich auch so das Gefühl gehabt, ey, da will ich eigentlich noch ein bisschen tiefer reingehen. Gerade, es wurden so viele Menschen gezeigt mit einer Aussage, aber die haben ja alle wahrscheinlich 2 Stunden Interviews gegeben. Allein das Haftbefehl-Interview ging ja 4 Stunden, das allererste, was geführt wurde. Was da in der Doku dann reingeschnitten wurde, das sind ja ganz, ganz wenige Bruchteile und einzelne Aussagen. Aber mich hätte noch viel, viel mehr zu dieser ganzen Thematik interessiert und auch dieses ganze Musikindustrie-kritische, so, ne, wenn man irgendwie hört, dass Haftbefehl in Hotelschlappen irgendwie beim Termin erscheint und völlig drauf bei den Universal CEOs dann unterschreibt und die irgendwie halb in den Schwitzkasten nimmt und so dann hat man irgendwie das Gefühl so, ey, was geht da bei der ganzen Musikindustrie, was ist da, da muss eigentlich auch ein Blick hinter die Fassade geworfen werden, weil irgendwie hört man, das klingt das ja immer bei jedem Rapper schon durch, dieses ganze Showbusiness-Ding. Ja. Und dann denke ich mir auch wieder so, haben denn Elias Mbarek und die anderen Leute, die sind ja auch Teil des Problems vielleicht auch ein bisschen so, ne? Also die sind ja auch Showbusiness-Leute. Also nicht die speziell, aber so, die sind ja, ne, die Filmindustrie kann man ja genauso auch wie Musikindustrie sehen. Und so ist dann da dieser Wunsch dann auch direkt da, diese ganzen Probleme offen zu legen.
Ja, true, stimmt, ja. Ja, es gab viele Sachen, die nicht so ganz gezeigt wurden oder nicht in Gänze irgendwie. Also zum Beispiel, also ich hatte ja schon im Intro gesagt, zum Beispiel habe ich mich gewundert, dass Leute wie Chel und Abdi nicht mit dabei waren. Ich glaube, viele Leute wurden auch wirklich gezielt eingeladen, weil die eine gewisse Außenwahrnehmung haben. Also ein Jan Delay oder so, da ist jetzt nicht die das erste
Dauergast
Person.
In Deutschland,
ja, wirklich auch. Also gut, Liz hat nochmal mehr zu tun und sowas, aber das sind so eben diese Leute, die immer in Dokus auftauchen, weil die einfach eine bestimmte Zielgruppe abholen. Ich habe zum Beispiel so ein Review zur Hafti-Doku, zur hier Babo-Doku da gesehen von einem älteren YouTuber, mir ist gerade der Name entfallen, der auch nichts mit Deutschrap am Hut hatte und der auch gesagt hat, der hat noch nie irgendwie einen Song von Haftbefehl gehört, aber er war dann irgendwie begeistert, weil Leute wie Peter Fox, Savage und Jan Delay in der Doku waren und das ist so, okay, dafür wurden die halt dann mit einem Satz reingeholt wahrscheinlich, ne, also weil wie gesagt, also wenn es dir wirklich darum geht, Leute zu finden, die sehr eng und lange mit Haftbefehl zusammengearbeitet haben und aus erster Hand was erzählen können, dann halt ein Wasel, ein Chelo und Abdi irgendwie, dieser Bratte 069, der super lange mit ihm zusammen war und. Da gäbe es ja so viele Leute, die man dann gar nicht gesehen hatte. Bei Chelo und Abdi im Speziellen habe ich mich wirklich gewundert, weil die auch, soweit ich es gesehen habe, gar nichts dazu geteilt haben. Und
das wollte ich dich auch fragen, ob du da was mitbekommen hast, weil man hat jetzt wirklich gesehen, dass viele Rapper darüber gepostet haben, irgendwie ein Dardan, ein Kapi, der gesagt hat, er hat Angst, sich die Doku anzuschauen und danach geschrieben hat, so ey, er sieht sich irgendwie auch selber in einem Haftbefehl. Aber das wollte ich dich fragen, ob du es mitbekommen hast bei Chelo und Abdi, weil die, glaube ich, nichts dazu geschrieben haben, ne?
Nee, genau. Also soweit ich gesehen habe, haben sie nichts dazu gepostet.
Aber vielleicht auch ein bisschen dieses so, müssen die, so fragt man sich dann, muss man das jetzt in der Öffentlichkeit, weißt du, wenn man so eine krasse Historie und Vergangenheit miteinander hat, muss man dann immer diesen Weg in der Öffentlichkeit wählen, um Props zu geben? Oder wer weiß, vielleicht sind die auch angefressen, dass die nicht gefragt wurden. Aber ich finde, es macht auch Sinn aus den Gründen, die du gesagt hast, ne? Also, dass man da natürlich probiert, auch so eine Vielfalt mit einzubringen. Und wenn man jetzt zum Beispiel schon einen Capo hat, der halt sein Bruder ist, dann und so ein Wegbegleiter ist, braucht man dann noch alle aus dem alten Aslaks-Camp dafür. Und kriegt man dann auch gute Antworten darüber, weil man will ja auch nicht nur die ganze Zeit das Gleiche hören von den Leuten. Und man hatte ja auch schon einen Sufjan dabei, der eben auch sehr lange mit Haftbefehl schon unterwegs ist.
Und ich meine, wer weiß auch, also bei Abdi gab es ja vermutlich auch eine etwas wildere Drogenvergangenheit. Stimmt. So, keine Ahnung, wie der jetzt mit dem Thema gerade aufgestellt ist. Aber ja, das war so eine Sache, die, also wenn wir so über jetzt mal die das Thema behandeln, so was wurde nicht ausgiebig genug erzählt oder was wurde irgendwie ausgelassen? Natürlich so Sachen wie zum Beispiel dieses ganze so Fremdgeh-Thema, was ja mal aufgekommen ist, da war Nina in so einer Reality-TV-Show und hatte dann sowas angedeutet, von wegen, dass halt Hafti immer so Backstage mit den Frauen und was weiß ich, und hat dann einfach so Fremdgeh-Gerüchte, sag ich mal, in den Raum gesetzt. Das wurde da jetzt natürlich ausgelassen, finde ich aber irgendwie fair, also hätte er jetzt nicht so reingepasst. Was ich dann aber doch krass fand, waren mit dem Autounfall, dass sie das rausgelassen haben. Das kann natürlich einfach rechtliche Gründe haben, dass da vielleicht ein Verfahren ist oder keine Ahnung. Also diese Story, wo jemand in so einen Baklava-Laden reingefahren ist, ausgestiegen ist, weggehumpelt ist und das sah natürlich irgendwie aus wie Haftbefehl. Und der Grund, warum ich es krass fand, dass sie diese Sache ausgelassen haben, war, weil man in der Doku ja sogar gezeigt hat, wie Haftbefehl drauf Auto gefahren ist. Das war diese eine Geschichte, wo er dieses Hafti kommt nach Hause oder sowas, dieses Geburtstagskonzert, von dem du gerade gesprochen hast, hattest, wo er so übel fertig war, aber dann, glaube ich, einfach so ein bisschen was, weiß ich nicht, getrunken oder konsumiert hat. Ich weiß gerade nicht, aber man merkt auf jeden Fall, der ist nicht fit. Und dann sogar, also dann war er Beifahrer, hat sich irgendwie darüber aufgeregt und wollte dann die Seite wechseln und seine Frau sagt noch sowas wie, jetzt will der einfach selber fahren und so, und der fährt los und du merkst, der ist nicht in der Lage zu fahren, der starrt so über das Lenkrad drüber und fährt wie ein Bekloppter und sowas, ja, und sowas dann zu zeigen, da dachte ich mir so, hey, was geht, krass.
Aber ich finde, die Szene ist gar nicht so präsent eigentlich, aber eigentlich ist die halt so super, super wichtig aus dem Grund, den du gerade sagst, und aber auch aus dem Grund, keiner kann Haftbefehl stoppen. Man kann dem nicht sagen so, ey, das macht gerade keinen Sinn, warum willst du jetzt fahren, du hast gleich einen Auftritt, bleib einfach Beifahrer. Aus welchem Grund der Welt willst du jetzt Auto fahren, wo du komplett am Arsch bist und eigentlich eh gar nicht auf der Höhe bist? Das geht einfach nicht. Stell dir mal vor, da passiert jetzt irgendwas, deine Frau ist mit im Auto, so, das geht einfach nicht klar, aber keiner kann den stoppen. Wenn der das sich in den Kopf setzt, dann macht er das einfach. Und dann eben auch, ja, ich denke, der Grund, warum die dieses ganze Autounfall Baklava-Laden in Darmstadt nicht mit reingebracht haben, ist, dass das halt gerade alles läuft. Also letzter Stand ist, die Staatsanwaltschaft Darmstadt hat am Montag, das war irgendwann im August, hat im August bestätigt, dass sie gegen einen 39 Jahre alten Mann Anklage wegen Unfallflucht erhoben haben. Und die haben nicht direkt bestätigt, dass es Haftbefehl ist, aber 39 Jahre alter Mann könnte gut zutreffen.
Stimmt, ja, der ist ja 39, ja.
Genau, jetzt gerade ist er 39 und ja, also Haftbefehl, ich weiß, dass es so andere Meldungen auch schon gab, wo dann auch so die Anwälte von Haftbefehl sich auch schon dazu geäußert haben oder schon so rausgekommen ist, auf was die pochen wollen, und das ist ja einfach was Heftiges, was, finde ich, von der News her irgendwie trotzdem einen Platz da drin gehabt hätte, auch wenn es halt nur so, ne, das war halt einfach die heftige Zeit. Ich habe ja vorhin gesagt, wann was passiert ist. Und es war halt einfach diese Zeit, wo Haftbefehl die ganze Zeit irgendwie Auftritte abgesagt hat, seinen Geburtstag gefeiert hat, was völlig heftig war, diese Hotelsache hatte. Danach, glaube ich, auch diese Sachen, dass Nina sich dann kurzzeitig getrennt hat, in Reality-TV-Shows drin war. Und da hätte das schon mit reingepasst, einfach zu sagen, so, ey, die Scheiße ist auch noch passiert.
Ja, true. Ja, stimmt.
Weil das wirkt wirklich so ein bisschen so unter den Teppich gekehrt dann.
Ja, ich habe noch zwei Sachen, wo ich finde, dass die zu kurz kommen sind, dann bin ich durch mit dem Thema. Das eine ist, es wurde ja sehr intensiv über den Vater berichtet, natürlich auch wegen dem tragischen Schicksal, ist ja ganz klar. Aber was mich so ein bisschen dann gewundert hat, war so, hä, was ist eigentlich mit der Mutter? Also so, ja. Weil die wurde so überhaupt nicht erwähnt, also so.
Die wurde nicht mehr erwähnt, oder?
Nee, nie. Also so, man hat gar nichts mitbekommen. So,
also nicht mal sowas wie, aber unsere Mutter war für uns da.
Ja,
also
ja,
nicht
ja
mal
genau.
Das hat
ja.
Man da dabei, ne?
Ja.
Also ich meine, es ist logisch, dass man jetzt nicht unbedingt will, das hätte es auch nicht gebraucht, dann hätte ich auch nicht gefeiert, dass jetzt die Mutter da auch als Gast drin vorkommt in der Doku oder, aber zumindest so irgendwie sowas wie so, ja, aber wir sind dann halt mit unserer Mutter aufgewachsen, die sich immer viel gesorgt hat und so. Also ich weiß ja auch, dass Haftbefehl schon in Interviews über die geredet hat, deswegen wundert mich das ein bisschen, dass das gar keine Thematik irgendwie hatte.
Ja, ja. Stimmt. Nee, genau. Und dann also letzter Punkt, der, den ich irgendwie persönlich noch spannend gefunden hätte, das hattest du auch vorhin schon erwähnt, also so die, sagen wir so, die frühe Karriere von Haftbefehl, die wurde ja auch kaum beleuchtet, weil da sind dann natürlich meine Rap-Fan-Augen größer geworden, als man dieses eine kurze Video gesehen hat, wie der jugendliche Haftbefehl in so einem Jugendzentrum performt und rappt. Und mich hat auch so gestört, dass so man sieht, so wie der rappt, und es wurde so fast die ganze Zeit hat jemand währenddessen geredet, dass man gar nicht hören konnte, was er da überhaupt rappt, ja. Weil es, man hatte so, wenn man die Zeitstränge, die waren natürlich so ein bisschen durcheinander, sag ich mal, aber man hatte so diese Geschichte mit dem Vater und dieses ultra tragische Schicksal. Ich habe schon am Anfang gesagt, das war das, was irgendwie dieser Gedanke, der mir die ganze Zeit im Kopf geblieben ist, von wegen so Haftbefehl hat da seinen Vater gefunden, ist dann ausgeflippt und wusste nicht, was er machen soll, ist am nächsten Tag in die Schule gegangen und war so voll perplex einfach. Und irgendwie, du hast so diese Sache gehabt und dann war so ein Cut und dann war er Rapper, also so von der Geschichte, die man jetzt aus der Doku hatte. Mhm. Das einzige bisschen dazwischen war so dieser eine Jugendzentrum-Auftritt. Und da hätte ich mir so krass gewünscht, noch so 3 Minuten mehr Material gehabt zu haben. Wie, was war vielleicht davor, danach? Wie bist du dann berühmt geworden und sowas?
Ja.
Das war ein bisschen zu kurz. 100
Pro.
Werbung.
Lennart, wir haben jetzt schon ziemlich lange unsere Partnerschaft mit Effekt und erinnerst du dich, wann das Ganze losging?
Ja, schon, safe. Also so, es müsste eigentlich relativ genau so 2 Jahre her sein, weil ich kann mich dran erinnern, dass Anfang September der Diss-Track Dark Knight rauskam, wo auch ein Effekt-Placement drin war. Mhm. Und das war ja so diese Zeit mit Beefs und Diss-Tracks und alles. Und ich weiß, dass das so die Zeit war, wo wir so losgestartet sind mit Effekt.
Ja, ja, ich hatte nochmal geguckt, das war September 23, als wir das erste Mal mit Effekt bei unserem Podcast gesprochen haben und sowas. Und das war diese Zeit, als so Shindy, Farid Bang Beef losging. Und ich find's krass, dass wir schon so lange diese Partnerschaft haben und es macht einfach unfassbar viel Spaß. Wir haben schon so viele gemeinsame Projekte auf die Beine gestellt und arbeiten eben auch sehr eng mit dem ganzen Team von Effekt zusammen. Das ist nicht nur so eine klassische Werbepartnerschaft, sondern wir stehen wirklich für die Drinks. Und ich finde es so krass, in der letzten Zeit, wenn ich durch Berlin laufe, egal ob's mittags ist, die Sonne scheint, ob's am Wochenende unter der Woche ist, ob's irgendwie abends beim Feiern ist, ey, ich sehe in letzter Zeit so viele Menschen mit einer Effektdose rumlaufen. Und also es ist echt krass, es ist so, dass mir das so aktiv auffällt und ich so denke, ey, krass, was geht denn ab? So viele mit Effekt. Es ist auch immer mehr available in allen Supermärkten, Spätis und sowas. Und ich finde es einfach so schön zu sehen, dass wir schon so lange da mitmachen können, unterstützen können, unsere Reichweite dafür irgendwie ein bisschen pushen, um es voranzutreiben. Und du jetzt siehst, ey, so viele Menschen feiern die Drinks von denen, so viele Menschen feiern diese Geschmäcker von den Effect Flavored Energies und so weiter. Ich sehe das echt häufig und deswegen, ja, das finde ich schön. Also, check gerne mal Effect Energy ab, vor allem die neue Sorte Gasos, kann ich empfehlen. Und jetzt ganz viel Spaß mit der neuen Folge.
Werbung Ende.
100 Pro. Also ich frage mich auch, also ich glaube, die Macher standen einfach vor abartigen Problemen, die man sich so nicht vorstellen kann. Es hatte vieles einfach Gründe, auch so diese ganze Thematik mit so, ey, du hast plötzlich einfach einen Mann, der offensichtlich anders aussieht als der Mann, mit dem du vor ein paar Jahren das erste Interview geführt hast. Das heißt, du hast auch gar nicht mehr die Möglichkeit, gewisse Dinge nachzudrehen. Also weißt du nochmal sozusagen, ey, Aykut, wir haben uns jetzt überlegt, wir weiten die Doku nochmal aus, kannst du nochmal ein bisschen über die Anfänge deiner Musikkarriere reden? Das war irgendwann nicht mehr möglich, einfach weil Haftbefehl plötzlich anders aussieht. Das heißt, das sind einfach so Schwierigkeiten. Das ist halt völlig brutal und halt auch dieses Ganze, dass die halt eh nicht wussten, können wir das überhaupt jetzt so fertig drehen oder nicht, weil plötzlich ganz andere, ne, da schwebt ein Mensch in Lebensgefahr. Aber insgesamt jetzt aus meinem so Amateurdenken mit ganz viel Distanz denke ich mir so, ey, Haftbefehl, diese ganze Geschichte, man, also da auch als Rap-Fan, aber auch als, glaube ich, jemand, der nicht mit Rap zu tun hat, hätte man da vielleicht auch irgendwie so eine dreiteilige Doku oder so draus machen können.
Stimmt.
Mit so irgendwie 40 Minuten und wo man dann doch nochmal ein bisschen genauer auf so die Anfänge der Karriere eingeht, dann auch die ersten Erfolge und so. Also das wird ja gar nicht krass behandelt und es ist immer noch eine Doku über einen Musiker, wo das, finde ich, schon so seinen Platz hat und dieses ganze Drogending, das kann ja dann trotzdem so dieses Finale sein, worum es geht. Und selbst da, wenn man jetzt sagt, ey, man hat jetzt diesen 90-minütigen Drogenfilm, finde ich auch krass, dass zum Beispiel der Lachgaskonsum gar nicht angesprochen wird. Also in keiner Minute ist irgendwie Lachgas und Ballons gefallen und das, obwohl Videos aufgetaucht sind, wie Haftbefehl eben das konsumiert und man das sieht. Irgendwann hat Haftbefehl mal so eine Story hochgeladen, vielleicht kannst du dich noch dran erinnern, da läuft er irgendwie so im Urlaub und neben ihm ist seine Frau Nina und er sagt sowas wie so, ey, da müsst ihr echt aufpassen, man verliert Gleichgewicht und ich habe so und so viel konsumiert und macht diese so, also das Ganze hätte doch eigentlich auch noch gut reingepasst, da drauf aufmerksam zu machen, vor allem, weil das ja auch ein riesiges Problem eigentlich ist, dass das so frei verfügbar ist und man hätte eigentlich das jetzt auch ein bisschen nutzen können, um vielleicht dieses Problem nochmal größer anzuprangern und direkt Druck auszuüben, dass sowas eben auch nicht mehr so frei zugänglich am Kiosk zu kaufen ist. Also ja, für mich irgendwie so eine verpasste Gelegenheit, auch das direkt irgendwie mit anzusprechen.
Ja, ich glaube, die wollten sich halt einfach so auf die bekannteste Droge irgendwie mit Kokain fokussieren und so geht es ja auch gerade viral. Ich glaube halt auch einfach deshalb, weil Kokain gerade einfach so ein Hype hat. Ich hatte das im Intro ganz kurz angesprochen. Ich hatte einen ZDF-Beitrag gesehen, da haben die so ein paar Zahlen gedroppt, dass irgendwie die Arztbehandlungen, also wenn jemand zum Arzt geht und halt sagt, ich habe das und das wegen Kokain, ne, das war 2013, waren es 19.700 Menschen und 2023 waren es 65.000 Menschen, also hat sich mehr als verdreifacht. Sicherstellungen seit 2017 sind von 8 Tonnen auf 43 Tonnen hochgegangen und auch im 2023, wo die letzte Messung war, hatte man 2227 Drogentote, was der höchste Wert in Deutschland ist, seit man diese Zahl aufzeichnet. Und das zeigt nochmal so ein bisschen, wie krass dieses Thema gerade ist und hat mich auch daran erinnert, wir hatten vor einiger Zeit mal so den Podcast hier so ein bisschen experimenteller gestalten wollen und haben so ein paar Special-Folgen gemacht. Und eine hatte irgendwie so einen Titel wie, ja, ob Deutschrap so den Drogenkonsum beeinflusst. Also Leute, die halt viel Deutschrap hören, ob die dann irgendwie auch zu Drogen greifen. Und dann haben wir im Rahmen von dieser Podcast-Folge unter anderem mit einem Professor gesprochen, aber auch mit einem Streetworker. Und der hatte das Ganze auch eben bestätigt, dass einerseits Koks, aber auch zum Beispiel Crack gerade so eine richtige Welle hat und auch viel bei jungen Leuten. Er hat so eine Story erzählt von irgendeinem 13-jährigen Mädchen, was auf Crack ist, mit dem er halt als Streetworker halt irgendwie zu tun hat und so. Und das waren auch so Geschichten, die mir dann irgendwie so wieder voll in den Kopf geschossen sind. Also, weil ich auch so ein bisschen mich gefragt habe, ob welchen Impact das wirklich so in der Gesellschaft haben wird, dass Hafti diese Doku gemacht hat. Weil ich kann mir vorstellen, dass es schon den ein oder die andere jugendliche, junge, erwachsene Person gibt irgendwie, die vielleicht ab und zu mal kokst oder so und dann jetzt diese Doku sieht und beim nächsten Mal sich überlegt, oh nee, ist doch nicht so geil.
Also, so, ja, weiß ich nicht. Ja. Also wirklich, vor allem, wenn man sich ja fragen muss, so ey, dieser Mann, also wenn man irgendwie in seiner Jugend ausrastet oder so als Rapper und das so in der Vergangenheit hat, dann sollte man ja meinen, ey, irgendwann ist man auf diesem Level, man hat seine Familie, man hat seine Kinder, Haftbefehl wird dieses Jahr 40 Jahre alt, der kann sich gesund ernähren, der kann in den Urlaub fahren, der kann alles Schöne sich mit seinem Geld kaufen, der hat viele Fans, alles drum und dran und trotzdem haut den diese Droge so krass um Und wie leicht kann das dann bei Leuten gehen, die vielleicht auch einfach nochmal aufgrund von, man kann sich seinen Lebensunterhalt nicht mal leisten oder weiß nicht wohin mit sich, wie viel leichter kann einen diese Droge da nochmal mehr ruinieren? Und dafür ist das echt ein gutes Mahnmal, auch weil ja so eine Frage, die man sich während dem Film die ganze Zeit gestellt hat, war ja so, wie hält es die arme Frau aus? Also wie hält die das aus? Die ist quasi alleinerziehend, aber nicht nur das, sondern auch noch die ganze Zeit mit diesen so, man muss sich Sorgen um seinen Mann machen, ob der, kommt der noch nach Hause, wird der es schaffen, wird der überleben, man hat auch so häufig so, irgendwie so eine Stelle, da wurde mir das fast zu wenig aufgegriffen, hat man so die Frau neben der Bühne gesehen und die gehen so direkt danach irgendwie ins Auto und dann so, man hat so die ganze Zeit den Gesichtsausdruck bei der Frau gesehen, die glaube ich einfach Angst hatte, dass Haftbefehl diesen Auftritt gar nicht mehr überlebt und einfach froh war, als es rum war und die wieder so zu zweit waren und all diese heftigen Sachen oder auch Capo, ich meine auch für den, was muss das sein, so der muss sich die ganze Zeit so für seinen Bruder einsetzen, ich habe irgendwie gehört, der hätte schon Dealer irgendwie geschlagen oder Nase geboxt oder so, habe ich irgendeine Headline gelesen, weil die Haftbefehl weiterhin Zeug verkauft haben und so, also wie sehr die Leute in deinem Umfeld auch leiden und nicht nur du selbst.
Ich muss sagen, also auch, also gerade von Capo, lasst uns auch gleich nochmal über den anderen Bruder Aytac sprechen, über den haben wir schon vor ein paar Wochen mal kurz gesprochen, aber ich war echt so krass überrascht von Capo, weil ich glaube, ich kann, also ich habe den Reden gehört, immer nur in so den alten Zeiten, wo der noch so richtig asozial war und dann so Ansagen verteilt hat vor so Musikvideos und sowas, ja, oder halt irgendwie in so im Rahmen von so einer Promo, aber in dieser Doku war der ja wirklich der Held, also der war so gefasst, so smart, so, man hat so gemerkt, was für ein großes Herz der hat, so als der Vater verstorben war, war Haftbefehl dann wie ein Vater für ihn und jetzt, wo es Haftbefehl schlecht ging, hat er alles gemacht, sich nicht abwimmeln lassen, hat heimlich diesen Trip in die Türkei geplant, ohne Haftbefehl zu sagen, dass sie zu dieser Klinik gehen und also ohne Capo, so das, was man jetzt in der Doku gesehen hatte, hätte das Haftbefehl vermutlich nicht überlebt, so weil der sich so stark eingesetzt hat, nicht locker gelassen hat. Also ich muss sagen, ich war, von Capo habe ich so eine Seite gesehen, die mir nicht bewusst war, dass der so, also so ist und auch sich so artikulieren kann und auch so, also so seine Werte und so alle, also ich war so krass geflasht, ne? Ganz genau, ich war so geflasht von Capo.
Übel, also auch so Szenen, irgendwie Haftbefehl ist im Auto gefahren, die kommen an, Capo sieht irgendwie ihn so und sagt auch so, ey Jungs, könnt ihr mal bitte die Kamera ausmachen, so, also so dieses so, irgendwie so voll auf Zack in jeder Situation, um dann halt mit Haftbefehl zu reden. Und der meint, also es kam häufiger durch, dass die andauernd halt so sich streiten, aber halt, weil es Haftbefehl so schlecht geht und Capo probiert ihm zu helfen, so, ne? Also, dass es halt immer wieder irgendwie diese Streitereien gibt. Und ich glaube, er ist halt einer der wenigen, der überhaupt eine Chance hat, irgendwas zu machen. Weil das wollte ich auch noch sagen, ne? Jeder sagt ja so, Haftbefehl hat eine extreme Aura, wenn er in den Raum kommt. Und ich glaube, deswegen ist es so schwer, den überhaupt bei irgendwas zu stoppen, weil der einfach so ein Mensch ist, der halt so einnehmend ist, dass es ganz, ganz schwierig ist, dem irgendwie was auszureden. Und das können nur wenige Menschen. Und Capo hat es jetzt irgendwie geschafft, das halt zu dribbeln.
Ja, true. Ja, was ich auch echt noch dann doch witzig fand, also so, wir hatten ja vor paar Wochen mal diese Story hier im Podcast gesprochen von dem dritten Bruder im Bunde, der glaube ich der Öffentlichkeit überhaupt nicht bekannt war, und zwar Aytac Anhan. Und zwar hatte ich da diese Story mitgebracht, dass der mal in der Bild-Zeitung war, weil er zusammen mit einem Kollegen eine Bank ausrauben wollte und das auch über irgendwie, das Thema war irgendwie so witzig, wenn man es von außen gehört hat, weil er wollte sich, glaube ich, Koks holen und sein Kumpel wollte irgendwie Geld für die künstliche Befruchtung seiner Schwester und dann haben die irgendwie diese Bank überfallen, aber so amateurhaft, dass als die dann zu Hause angekommen waren mit dem Geld, war die Polizei schon da und hat die in Empfang genommen und sowas. Das war so total am Arsch. Man hatte halt in diesem Bildartikel nur Bilder gesehen, wo Aytac eben so verpixelt war. Und trotzdem, trotz dieser Verpixelung, hat man so krass erkannt, dass da jemand darunter war unter den Pixeln, der halt aussah wie Haftbefehl. Und ich hatte damals noch so gesagt, ey, ich hoffe, weil es war zu dem damaligen Zeitpunkt schon bekannt, dass der Bruder in der Doku sein wird. Ich habe gesagt, ich hoffe, dass man den wirklich unverpixelt sieht, weil ich muss wissen, dieser dritte Bruder aussieht. Und man hat ihn gesehen. Und ich war dann so ein paar Tage später auch auf Twitter
Und das ist so viral gegangen, irgendwie so mit so maximale Stufe, die man als Mann erreichen kann. So Bart und lange Haare und diese Brille und so. Ich bin nicht mehr klargekommen.
Das war viel zu wild. Absolut so direkt aus Narcos rausgeholt, ja. So mäßig. So, der sah ja so krass wie irgendwie, ja, so ein Schauspieler von irgendwelchen Drogenfilmen aus und halt so einer Mischung aus Haftbefehl und Capo.
Ja, ja.
Und irgendwer hat aber auch geschrieben Haftbefehl Capo Chata. Also stimmt. Irgendwie so.
Stimmt.
So wild.
Stimmt. Ja, ey, und weil du Rata gerade ansprichst, das ist auch ganz spannend. Ich kann gerade gar nicht sagen, wann das war, aber ich glaube, es ist schon eine Weile her, ist jetzt aber wieder viral geworden, so ein Video, wo Schwester Eva zusammen mit Loredana bei Sami war.
Das war letzten Donnerstag erst, also das ist richtig aktuell.
Ah, ja. Okay, gut zu wissen. Und da hat auf jeden Fall Schwester Eva dann gedroppt, dass es anscheinend bald eine Doku auch über Rata geben wird. Also es war irgendwie so der Wortlaut, dass sie eben angefragt wurde, aber es hat diesen Tod von Rata noch gar nicht so verarbeitet, dass sie nicht weiß, wie sie dann darüber sprechen soll und sowas. Und dann kam eben diese Rückfrage von Sami so von wegen so, hä, ist da eine Doku geplant? So, ja, genau, ja. Also wahrscheinlich wird da dann auch noch das nächste Ding kommen jetzt.
Ja, denke ich auch. Denke auch, dass das nächstes Jahr dann kommt, die Rata-Doku. Und jetzt bei Haftbefehl ist ja auch die Frage, wie geht es jetzt weiter? Also wir haben einerseits dieses Ding so, ey, ist der jetzt clean oder nicht? Weiß man nicht ganz genau. Vor ein paar Monaten sah es vielleicht auch nicht so gut aus, so, ne, wenn das alles mit dem zweiten Koma auch stimmt. Dann auch so, kann man von ihm Musik erwarten oder sind gerade ganz andere Prioritäten erstmal, weil wir auch gesagt haben, ey, die Stimme durch die Nase hat sich ja wahrscheinlich auch verändert. So, das heißt, klingt jetzt überhaupt die Musik auch geil? Dann, was ich mich auch gefragt habe, hat er jetzt für immer diese Nase oder kann man da irgendwie was machen? Ich habe ja gesagt, ich habe das die Doku mit einem Kumpel geschaut und seine Freundin hat auch mitgeschaut und die ist angehende Ärztin und die hat gemeint, dass man das schon mit so weiteren Operationen schon hinbekommt. Kommen könnte, dass das irgendwann auch wieder ein bisschen ansehnlicher aussieht.
Vielleicht ganz kurz zu dem Punkt, ich hatte nämlich auch was dazu gelesen und da war das genauso, also man kann das operieren, aber man macht so eine Operation in der Regel erst dann, wenn es wirklich so nachhaltig klar ist, dass diese Person nicht mehr konsumiert. Und ja, das, weil wenn du diese OP machst und dann weiter konsumierst, dann kann das anscheinend so komplett schlimm werden oder sich entzünden oder was weiß ich. Ja. Und deswegen muss man so wirklich warten, bis es so einerseits verheilt ist und natürlich auch mal nicht mehr konsumiert. Deswegen, ja genau, also diese OP-Frage ist tatsächlich ziemlich spannend.
Bin auch gespannt, wie das Ganze geht, weil man ja auch rausgehört hat, so Nina wollte eigentlich sich auch trennen, Kinder irgendwie wegnehmen, die ist ja jetzt auch wieder, also die wohnt jetzt hier in der Nähe von Stuttgart, also die Region, wo Nina halt herkommt und dann nicht mehr im Rhein-Main-Gebiet wie vor ein paar Jahren noch. Und ich habe auch sowas zum Beispiel auf TikTok gesehen, da hat so einer so ein Bild mit Haftbefehl gepostet, so jemand, der so in Dubai lebt und weißt so, wie so ein Anknüpfungspunkt ist, wenn man so als Promi nach Dubai kommen will, so ein bisschen Vibes hat mir das gegeben und der hat sowas dazu geschrieben, der hat zum Beispiel auch so ein Video von diesem iTouch gepostet und hat aber auch so ein Bild mit Haftbefehl gepostet und so, wärst du mal lieber in Dubai geblieben. Und vor ein paar Jahren ist Haftbefehl wirklich so eine Zeit lang mit Nina und den Kindern in Dubai gewesen und ich kann mich dran erinnern, dass der in irgendeinem Livestream oder so irgendwie mal sowas gesagt hat, wie ey, das hat mir gut getan, weil das dort halt, das ist so andere Welt und der kommt da halt nicht so einfach an diese ganzen Sachen und kommt so runter. Deswegen muss er sich vielleicht auch überlegen, also wie so jemand wie Haftbefehl, der hier vor Ort die ganze Zeit vielleicht immer die Action hat, kann man wirklich sagen, ist Auswandern da in ein Land, wo das Ganze, also so egal wie sehr man das sozusagen, ne, ich feiere gar nicht dieses ganze Dubai-Zeug und so, aber es gibt ja auch noch mal ein paar andere Länder, die ein bisschen menschlichere Bedingungen haben, wo man vielleicht hingehen kann, wo es halt nicht so einfach verfügbar ist und wo man einfach abgeschottet ist, vielleicht auch von Dealern, die einem dann die ganze Zeit Zeug verkaufen wollen, weil man hat ja auch nicht immer den Capo da, der dann direkt die Nase bricht. So.
Ja, ich muss jetzt auch nur lachen wegen dieser ganzen Simon Destio-Geschichte.
Ja, da bin ich gerade auch so in den Kopf gekommen. So. Aber ja, nee, wie gesagt, ich feiere dieses ganze Dubai-Zeug nicht so und man merkt ja auch, was das letztendlich, ne, dann denkt man sich da einmal so, komm, man macht was und plötzlich, weiß nicht, was dem jetzt bevorsteht. Ich habe auch, ApoRed hat sich doch auch dazu geäußert.
Ja, genau.
Und jetzt so, der hat so nichts gesagt, hat aber so weiß nicht, 2-3 Minuten Statement gemacht oder noch länger. Und irgendwo habe ich so eine Headline gehabt, dass das jetzt sogar Simon Destiu geschadet haben könnte, so der Strategie, dass sich ApoRed dazu geäußert hat.
Ja, genau. Und zwar, das war so ein Video von diesem einen Anwalt, der auch damals bei diesem Rammstein-Skandal und so ganz viel berichtet hatte. Ich weiß den Namen gerade nicht. Und der hatte das so ein bisschen erklärt. Und zwar wurde Apo, also soweit ich weiß, wurde eine Simon Destiu mit einer größeren Menge von Liquid Ecstasy, was vermutet wird, irgendwie in Dubai erwischt und sitzt jetzt erstmal in Untersuchungshaft. Und die Vermutung, wenn man so eine große Menge an von einer Droge hat, ist natürlich immer Dealen. Und die Strafe für das Dealen ist sehr, sehr schwer in Dubai. Also halt 25 Jahre Knast oder so kann halt easy mal passieren. Und die Strategie von einem guten Anwalt wäre es jetzt gewesen zu sagen, ey, der ist auf keinen Fall Dealer, der ist einfach nur krasser Junkie und konsumiert halt die ganze Zeit dieses Liquid Ecstasy. Das ist nur für den Eigenbedarf. Mhm. Und ApoRed hat sich halt einfach in diesem Video so ein bisschen so profiliert, auch so, ja, ich telefoniere die ganze Zeit mit dem, hört man nicht auf alles, was alle anderen sagen, ich bin der Einzige, der Kontakt mit Simon Destiu hat und so, und hat dann aber sehr häufig betont so, der ist auf keinen Fall ein Junkie, ich kenne den, ich war mit dem in New York, der ist kein Junkie und sowas, was halt jetzt diese Strategie der Anwälte so komplett zunichte macht, wenn jemand das so sagt, ja. Also, ja, das ist richtig dumm. Naja, okay, back to topic. Haftbefehl. Yes.
Back to topic, Haftbefehl. Eigentlich können wir da zum Fazit kommen. Also ich finde, wir haben im Vergleich zu anderen Rapper-Dokus haben wir auf jeden Fall eine sehr starke Doku bekommen, die safe auch als Mahnmal dienen wird, was so Konsum geht und auch vieles weitere. Man könnte aber fast sagen, dass es super spannend gewesen wäre, noch mehr zu sehen und auch mehr Fragen abzuarbeiten, noch andere Problematiken in der Musikindustrie. Und ich denke aber, das ist halt einfach dem Umstand geschuldet, dass man gar nicht so die Möglichkeit hat, diese Doku so auszubauen, weil sich ständig halt auch die Fragen darum gedreht haben, wie soll eigentlich alles weitergehen. Und deswegen Props an Haftbefehl und seine Familie, dass die das Ganze so gezeigt haben und es nichts Weichgewaschenes war. Und natürlich steckt auch bei Haftbefehl so ein gewisser Mut dahinter, sich dort auch mit seinem neuen Gesicht zu zeigen. Und man kann wirklich nur hoffen, dass das jetzt nicht so eine Abschiedsdoku war, sondern Haftbefehl die Verantwortung für sich selbst übernimmt und auch ja für seine Frau und seine Kinder da ist und die so behandelt, wie die das verdienen. Und ja, ich hoffe, der bekommt es irgendwie in den Griff. Und man muss halt sagen, also ich habe eine Kritik von Wolfgang M. Schmidt noch mir angeschaut, der glaube ich auch nicht so viel mit Deutschrap zu tun hat. Und der hatte das Ganze so zusammengefasst mit einem Fazit, so Babo ist ehrlich und heuchlerisch zugleich. Und hatte halt so kritisiert, dass halt so, aber das liegt auch an uns Konsumenten, dieser ganze Voyeurismus, ne, der betrieben wird. Du hast das irgendwo so mit genannt, so, ne, dass man ja irgendwie, das ist ja auch so ein bisschen dieses so, es fühlt sich so an, diese Haftbefehl-Doku wäre nicht so gut geworden, wenn Haftbefehl nicht so abgestürzt wäre. Und das ist halt einfach so voll das problematische Ding eigentlich.
Ja, true.
Und dass halt jeder irgendwie, ne, man schaut darauf, wenn es Personen schlecht geht und will dann noch mehr wissen und das findet man dann halt so krass. Und ja, das ist irgendwie, hat mich dann doch nochmal so ein bisschen zum Nachdenken auch gebracht.
Ja, das hast du eigentlich echt gut zusammengefasst. Und ja, das ist auch meine größte Hoffnung. Und natürlich noch schöner wäre es, wenn wir eben bald mal neue Musik von Haftbefehl erwarten können. Und um das Ganze jetzt nochmal auch anders abzuschließen, die Haftbefehl-Doku war nicht das einzige krass unterhaltsame, was ich in der letzten Woche so gesehen habe. Denn Lennart hatte ein richtig spannendes Interview mit Ali Ass. Es gab zwar ordentliche technische Probleme, weshalb das Video, was ihr auf YouTube angucken könnt, auch teilweise so Standbild zwischendurch ist. Und Leute, das war wirklich im Hintergrund ein Up and Down hier. Aber ich habe mir dann dieses Interview angehört und ich war so krass gefesselt, weil auch Ali Ass jemand ist, der einfach mit allen connected ist, von einem Contra K zu einem Summer Jam, mit dem er irgendwie in Amerika war, zu, also alle Rapper einfach, Rata und so weiter, ja. Und der ohne Ende Stories raushaut. Ich hing dem so an den Lippen. Ich wollte nur mal so kurz reinhören irgendwie. Und dann war ich immer so, hä? Und irgendwie Kopfhörer verbunden, habe währenddessen so ein bisschen so Wohnung was gemacht und so. Und ich war so gefesselt von dem, was der erzählt hat. Also ich kann dieses Interview euch wirklich nur ans Herz legen. Das ist so ein spannender Talk mit Ali Ass. Ja. Was sagst du dazu?
Ja, ey, also ich fand's richtig, richtig nice, auch so Geschichten, die dann so rauskommen, ne, weil man sieht so ein bisschen, was auf Social Media bei ihm abgeht, dass er dann irgendwie plötzlich mit Jizzes, Money Mark, Cashmo, Maxwell irgendwie dem einen von Trailer Parks auf Mallorca ist. Das sind so Sachen, die jetzt so passieren. Aber dass man dann halt auch so diese Geschichten rausbekommt, dass er irgendwie 2008 bei einer RTL-2-Serie Der Bluff, was ich nur noch so ganz brüchig in Erinnerung hatte, dass er da mitgespielt hat, da Xatar am Start war, sogar Desodoc auch mit dabei war und er, also Ali Asta, auch Sio halt kennengelernt hat und all solche Sachen, das fand ich dann sehr, sehr wild irgendwie, wie er darüber erzählt hat und weil man dann halt auch merkt, wie lange so die Rapper schon in der Musikindustrie mittlerweile sind, das ist halt mittlerweile fast 20 Jahre her und wie lange solche Connections zurückreichen und wie zufällig man dann auch auf solche Themen kommt, weil die Frage war eigentlich nur so, ey, was sagst du zu der neuen Sio-Line, der hatte ich ja erwähnt, auf dem neuen Album und dann ist es so halt entstanden irgendwie, dass er halt Sio noch von Zeiten kennt, wo er noch Kanaconda hieß, so, okay. So, also ja, unfassbar. Das heißt, checkt das mal ab, natürlich hier im Podcast, aber auch auf YouTube. Und wenn ihr uns ein bisschen supporten wollt, dann lasst gerne auch ein paar Hype-Punkte auf YouTube unter dem Video da, weil das ist so eine neue Funktion. Und natürlich ein Abo auf YouTube und da, wo uns gerade zuhört und hier auch gerne 5-Sterne-Bewertung dalassen. Da freuen wir uns immer richtig. Und nächste Woche geht's dann wahrscheinlich weiter mit einem neuen Newsflash oder was halt sonst noch Krasses passiert. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Macht's gut, bleibt gesund und wir hören uns.
Ciao, ciao.